Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, Jeanne d'Arc der Wüste, Wüstenkönigin, Motorsportlegende, alles Beinamen, die meinem Gast schon verliehen wurden und die Ausdruck dafür sind, was sie Besonderes geleistet hat. Jutta Kleinschmidt hat als erste und bisher einzige Frau die Rallye Paris-Dakar gewonnen, die schwerste und längste Rallye der Welt. 2001 war Jutta Kleinschmidt die schnellste in der Gesamtwertung. Heute macht sie sich für Elektromobilität stark, auch im Rennsport. Darüber und natürlich auch über ihre Erlebnisse im Cockpit wollen wir sprechen. Guten Morgen, Frau Kleinschmidt.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Bevor Sie uns mit auf die Piste nehmen, ich frage mich ja immer bei Rennfahrerinnen und Rennfahrern, wie die privat im Verkehr mit dem Auto so unterwegs sind. Gelassen oder auch durchaus emotional engagiert?
Das gehört sicherlich nicht in den Straßenverkehr. Und na klar, kann schon mal sein, dass irgendeiner nervt. Dann kommt vielleicht schon mal so ein Spruch im Auto, den der andere Gott sei Dank eh nicht hört. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr gelassen.
Ja, gerade wenn man die Technik so gut beherrscht wie Sie, dann ist es vielleicht schwerer, so das Unvermögen der anderen dann auszuhalten, oder?
Ja und nein. Also das ist eher bei mir so, wenn ich jetzt bei jemandem mitfahre und das Gefühl habe, der müsste mir jetzt zeigen, dass er super toll Auto fahren kann, und ich habe aber das Gefühl, dass er das gar nicht so gut kann und kriege dann, ich sage jetzt mal Bedenken, dass das gut geht. Also da sage ich dann schon was, aber so im Großen und Ganzen gucke ich dann weg, wenn einer wirklich jetzt im Straßenverkehr meint, er muss einmal auf die Stoßstange drauf fahren, weil er unbedingt vorbei will, obwohl Geschwindigkeitsbegrenzung ist oder sowas, ja, dann lasse ich den halt vorbei. Dann habe ich weniger Gefahr um mich rum.
Ja, das kenne ich auch. Ich fahre da auch lieber nach rechts, und wir werden heute auf jeden Fall entspannt durch den Vormittag fahren, kann man sagen, an dieser Stelle. Jutta Kleinschmidt, Physikerin, Ingenieurin und weltbekannte Rennfahrerin. 2001 hat sie die Rallye Dakar gewonnen. Auf der Strecke von über 10.000 Kilometern war sie die schnellste. Um uns diese Strecke gerade noch mal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, Frau Kleinschmidt, die Rallye ist ja in den letzten Jahren ein paar Mal verlegt worden. So grob, wo sind Sie damals genau unterwegs gewesen?
Also damals war die Rallye tatsächlich noch nach Dakar, wie der Name ja eigentlich sagt. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Und wir sind dann sogar noch in Paris gestartet, also traditionell über Marokko, dann einige andere afrikanische Länder bis in den Senegal.
Das kann man jetzt einmal so flott erzählen, aber das ist ja eben keine entspannte Tour. Da ging es über 20 Tage mitten durch die Wüste, durch tiefen Sand und über steinige Pisten. Was war da die extremste Herausforderung?
Also extrem ist mit Sicherheit schon die Länge und auch das Ungewisse, weil die Strecke ist ja nicht bekannt. Man bekommt immer am Abend vorher erst eigentlich so ein genanntes Roadbook, wo man sich dann so ein bisschen Bild davon machen kann, was auf einen zukommt. Und auch selbst wenn man, so wie ich, 17 Mal bei der Dakar Rallye dabei war, sind die Strecken trotzdem immer anders. Das ist eigentlich das Schöne eigentlich auch. Und man darf nicht im Sand stecken bleiben, man darf sich nicht verfahren, man muss technische Probleme eventuell selber lösen. Also es gibt da schon viele, viele Herausforderungen, und die Länge ist natürlich dann schon auch eine große Herausforderung.
Wie bequem war das da eigentlich in diesem Rennwagen? Also manche erinnern sich vielleicht noch, das war ja rotes Auto, roter Rennwagen, mit dem Sie damals gewonnen haben, mit so einem wuchtigen Überrollkäfig. Wie bequem ist das da drin, wenn man da so lange unterwegs ist?
Naja, die Bequemlichkeit kann man natürlich nicht mit einem Straßenauto vergleichen. Also ich glaube nicht, dass man mit so einem Fahrzeug, mit so einem speziellen Prototyp eigentlich auf den deutschen Autobahnen unterwegs sein will. Man hat naja keine Unterhaltung außer dem Beifahrer. Aber man konzentriert sich ja auch voll auf die Strecke und das Fahren und ist ja auch ganz fest in den Sitz eingeschnallt. Also man hat viele Sprünge und Schläge, die natürlich auf den Körper wirken. Man isst eigentlich den ganzen Tag nichts. Man hat Getränk mit so einem Schlauch, wo man draus trinken kann unterwegs, damit man ja nicht dehydriert. Aber die Bequemlichkeit ist eigentlich erstmal sehr zweitrangig.
Wenn Sie Ihren Beifahrer ansprechen, das war ja damals Andreas Schulz, wie wächst man in so einer Zeit dann zusammen? Also ist das tatsächlich so, man plaudert dann zwischendurch? Ist das überhaupt möglich? Weil man sich ja eigentlich doch dann schwer konzentrieren muss, dass man auch nicht von der Strecke abkommt, ne?
Ja, also geplaudert wird eher auf sogenannten Verbindungsetappen. Man hat meistens eine Verbindungsetappe aus dem Biwak, wo man übernachtet, bis zum eigentlichen Start der Stage, wo dann auch die Zeit gemessen wird, bis zum Ende. Und dann gibt es meistens wieder eine Verbindungsetappe ins nächste Biwak. Da quatscht man natürlich. Aber auf der Rennstrecke, wo es dann wirklich um Zeit geht, die ja dann damals auch noch bis 800 Kilometer lang sein konnte, konzentriert man sich so gut wie es geht, weil jeder Verlust der Konzentration heißt auch, dass man langsamer wird. Und ja, das will man ja nicht, ne?
Gab es da immer etwas, was Sie dabei hatten bei Ihren Touren, bei den Rallyes in der Wüste, also was auf jeden Fall mit an Bord sein musste?
Naja, eigentlich die Notausrüstung, die man immer dabei hat, also dementsprechend noch auch Wasser. Wir haben also immer mindestens noch mal 10 Liter extra Wasser dabei gehabt, falls man irgendwo liegen bleibt. Man hat eine Ausrüstung, um sein Auto notdürftig zu reparieren. Man hat ein paar Ersatzteile dabei, die man eventuell verbauen kann. Man hat auch ein Satellitentelefon dabei, falls man strandet. Und man hat aber auch ein System vom Veranstalter dabei, das die Strecke aufzeichnet und wo der Veranstalter aber auch sehen kann heutzutage, wo das Auto sich befindet. Also ich habe ja noch angefangen auf dem Motorrad, da hatten wir das alles noch nicht und das war natürlich noch viel, ja, ich sage jetzt mal gefährlicher, weil man dort wirklich dann, wenn man verloren war, auch echt alleine war und gucken musste, dass man irgendwie ein Lebenszeichen von sich geben kann, damit man gefunden wird.
Da haben Sie auch so eine Situation erlebt, da werden wir später noch mal kurz drüber sprechen. Motorsport, das war ja immer so, galt als Männerdomäne. Wahrscheinlich ist es heute auch nicht unbedingt anders. Wir haben jetzt gerade über Ihren Beifahrer gesprochen. Wie sind denn die anderen Fahrer Ihnen begegnet?
Ja, also wenn man dann mal einen bestimmten Status erreicht hat, ist es natürlich schon so, dass man auch ernst genommen wird oder dass männliche Konkurrenten, sage ich mal, am Anfang ein bisschen Angst haben, schlechter zu sein als vielleicht eine Frau, weil es vielleicht noch peinlich ist. Und damit hatte man schon ein bisschen zu kämpfen. Aber da ist es dann eher so, dass man mehr bekämpft wird noch als vielleicht ein männlicher Konkurrent, um dieser Situation zu entgehen.
Favorit war ja damals auch ein anderer, Hiroshi Masuoka. Wie ist es Ihnen damals gelungen, den zu überrunden?
Naja, ich hatte bei diesem Event eigentlich das Auto vom Vorjahr. Und deswegen war ein Sieg für mich eigentlich gar nicht so erreichbar. Ich war dann aber ja, ab der Hälfte des Rennens ungefähr am dritten Platz in der Gesamtwertung, sehr nah bei den zwei Führenden und hatte dann ja vielleicht ein bisschen das Glück des Tüchtigen, sage ich mal. Die anderen zwei haben sich dann so sehr bekämpft, dass ich dann im Endeffekt davon profitieren konnte und eigentlich dann beide überholt habe.
Wie war dann der Moment, als klar war, ja, ich habe gewonnen mit einem Vorsprung von 2 Minuten 39 damals?
Naja, das war schon ziemlich eng. Ich glaube, es war die engste Dakar, zumindest bis dorthin. Und klar, wenn man dann über die Ziellinie fährt und dann wirklich bestätigt bekommt, man hat das gewonnen. Das ist erstmal gar nicht fassbar, weil ich habe ja wirklich als Privatfahrerin mit dem Motorrad ganz alleine selbst alles repariert angefangen und bin dann über viele Steps dann in diese Position gekommen, tatsächlich das Rennen gewinnen zu können. Das ist dann schon ein Wahnsinnstraum, der auf einmal Realität wird. Und das kann man eigentlich erst gar nicht fassen. Das merkt man erst so ein bisschen, wenn man dann nach Hause kommt und dann ist da auch ein ja, riesen Menschenmenge, die einen empfängt, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Und dann geht man natürlich zu vielen Veranstaltungen und Interviews. Und das ist schon gigantisch gewesen und hat natürlich mein Leben auch dementsprechend verändert.
Jutta Kleinschmidt hat hier eben erzählt, wie das war, als sie 2001 die Rallye Paris-Dakar gewonnen hat. Aufgewachsen ist sie in einer Region, die eher für Wintersport bekannt ist, in Berchtesgaden. Waren Sie da in Ihrer Kindheit und Jugend auch auf den Skipisten unterwegs?
Ja klar, also bei uns war das so, wir sind von der Schule gekommen und dann ging es auf die Skipiste. Das war einfach eine Hausaufgabe natürlich auch noch irgendwo dazwischen oder danach, aber ansonsten war das klar und wir haben sehr viel Sport gemacht in unserer Freizeit.
Geboren sind Sie ja eigentlich in Köln 1962. Was hat Ihre Familie dann aus dem Rheinland nach Bayern verschlagen?
Na, ganz einfach. Meine Mutter kommt aus Berchtesgaden, ist dort aufgewachsen und mein Vater war ein Kölner. Und dann kamen vier Kinder zur Welt und dann leider ist aber die Ehe gescheitert und meine Eltern haben sich scheiden lassen und dann sind wir vier Kinder mit meiner Mutter zurück in ihre Heimat und so kam das. Und dann ab meinem sechsten Lebensjahr war ich dann in Berchtesgaden und deswegen fühle ich mich eigentlich auch Berchtesgaden als mein Heimatort zugehörig.
Vier Kinder und vor allen Dingen alles Mädchen und ihre Mutter.
Ja.
Wie war das in so einem Frauenhaushalt dann groß zu werden, wenn der Vater dann irgendwann nicht mehr da war?
Eigentlich super, weil man würde ja sagen, oh, das ist jetzt schlimm, weil der Vater weg ist. Habe ich nicht so empfunden, weil mir hat es eigentlich so von Anfang an ein bisschen ja, gelehrt, dass wir alles machen können und auch getan haben. Also wenn halt kein Mann im Haus ist, dann müssen halt die Frauen auch alles reparieren. Und mir hat es auch immer gleich Spaß gemacht. Ich habe gerne alles Handwerkliche gemacht. Also insofern gab es da so eine Selbstverständlichkeit, dass man als Frau das auch kann, sage ich jetzt mal, oder als junges Mädchen in dem Fall.
Was ich spannend finde, Sie sind dann auch als einziges Mädchen auf eine naturwissenschaftliche Knabenrealschule, so hieß es, glaube ich, damals gegangen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Na, ganz einfach, damals war das noch getrennt. Also die Mädchen haben Buchführung und Hauswirtschaft gemacht und die Jungs haben diese technischen Fächer gehabt. Und mir lag einfach die Technik viel mehr. Also ich war da wesentlich mehr begabt für. Und ich wollte unbedingt in Richtung Technik was machen. Und deswegen habe ich damals meine Mutter bebettelt, dass ich dahin darf und wir mussten dann sogar einen Antrag beim Kultusministerium, glaube ich, in München stellen, dass ich da drauf darf. Aber das wurde genehmigt und so kam das. Das war einfach Interesse für Technik.
Woher kam dieses Interesse an Technik?
Ich kann das nicht sagen, das war von Anfang an da. Ich glaube, dass man, wenn man schon geboren wird, irgendwie in eine Richtung, ja, Interessen hat und ist es gut, wenn man die fördert, weil ich glaube, in diesen Interessen ist man einfach auch gut. Und das kann beim Mädchen auch Technik sein, wie bei mir, oder beim Jungen auch Hauswirtschaft. Warum nicht? Ne?
Absolut.
Also finde ich das, was man, wo man merkt, da hat man eine Leidenschaft für, da muss man hin. Das ist das, wo man dann später auch gut ist und wo man dann vielleicht auch in seinem Beruf den entsprechenden Spaß mitbringt.
Aber toll, dass Sie das so wussten und vor allen Dingen diesen Weg dann auch konsequent verfolgt haben und sogar gesagt haben, ja, hier ist so eine Technikschule, da sind zwar nur Jungs, aber da will ich hin, weil Technik mich eben interessiert.
Ja, der Drang war einfach so groß. Da habe ich das gemacht. Ne?
Wie war das denn dann mit den Jungs? Also wie sind Sie da aufgenommen worden als einziges Mädchen?
Ehrlich kann ich sagen, dass das okay war. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Ich war sogar ziemlich schnell Klassensprecherin und die Jungs haben mich dann einfach akzeptiert. Ich habe aber auch versucht, mich da ganz normal zu integrieren. Für mich war das selbstverständlich, dass ich gleichberechtigt bin. Also das war bei mir schon, als ich einfach sehr jung war, schon so. Und ich habe das dementsprechend auch verteidigt.
Sie haben ja dann später auch Physik studiert, natürlich auch wieder aus dieser Leidenschaft für Technik sicherlich. Wieder fast die einzige Frau unter männlichen Kommilitonen. Ich glaube, eine andere Studentin gab es. Gab es da dann irgendwie an der Uni mal so die Situation, dass Ihre männlichen Kommilitonen das irgendwie in Frage gestellt haben? Oder sind Sie da auch gleich so aufgenommen worden wie an Ihrer Schule?
Ich bin da eigentlich auch aufgenommen worden, weil ich einfach auch, das hat mir ja gelegen, deswegen war ich einfach auch gut. Insofern war ich eigentlich eher relativ schnell ein Ansprechpartner für die Jungs, wenn sie irgendwas nicht wussten oder wenn sie irgendwo Hilfe brauchen. Oder ich habe auch teilweise anderen geholfen, ja, das eine oder andere zu verstehen. Und da hatte ich wirklich keine Probleme mit irgendeiner Akzeptanz. Das war viel früher. Also ich kann mich noch erinnern, als ich Fußball spielen wollte mit den Jungs, da haben sie mich nicht mitspielen lassen oder gesagt, nee, das kannst du nicht als Mädchen. Wo ich dann eben gesagt habe, lass mich doch mal wenigstens probieren. Wenn ich dann wirklich so schlecht bin, wie ihr denkt, dann könnt ihr mich immer noch rausschmeißen. Ne? Für mich war einfach wichtig, wie schätze ich mich in dieser Situation ein? Und wenn ich merke, dass ich etwas nicht kann, dann habe ich versucht, es zu lernen. Ja, also man kann fast alles lernen. Es muss einem natürlich auch liegen. In meiner ganzen Karriere hat es mir eigentlich sehr geholfen, dass ich eher an meinen Schwachstellen gearbeitet habe als an meinen guten Sachen, weil die guten Sachen ist mir eh schon gut. Und die Schwachstellen kann man am meisten rausholen. Ne?
Hat dann eigentlich Ihr Interesse für die Technik auch Ihre Rennsportbegeisterung entfacht?
Ich habe nicht nur Technikinteresse, sondern ich liebe Wettbewerb. Und ich liebe Herausforderungen. Und ich glaube, die Kombination aus diesen drei Punkten hat das ausgemacht.
Und Sie haben ja eigentlich schon früher erfahren, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Mit 18, da sind Sie beim Motorradunfall beinahe ums Leben gekommen. Was ist damals passiert?
Ich bin damals nach Afrika gefahren, weil ich einfach die Dakar-Rallye einfach nur sehen wollte. Ich habe Motorrad geliebt, deswegen habe ich mir auch ein Motorrad gekauft und natürlich war das auch finanziell viel einfacher und billiger. Und dann, wie gesagt, Abenteuerlust, dann habe ich von dieser Dakar-Rallye gehört, fand ich faszinierend und dann wollte ich die unbedingt sehen. Und bei dieser Reise dorthin, da bin ich einfach auf so einer Schotterstrecke gestürzt. Also ich war noch in Begleitung von ein paar Freunden. Und mein Motorrad war irgendwie ein bisschen falsch gewichtsmäßig ausgelegt und hat sich immer so aufgeschaukelt. Und die Jungs haben einfach zu mir gesagt, du musst nur schneller fahren, dann wird das wieder stabil. Das habe ich dann probiert. Das ging aber leider nicht. Es hat sich dann so aufgeschaukelt, dass ich einen riesen Abflug gemacht habe. Wirklich das Motorrad und alles, was da drauf war, im Umkreis von 100 Metern verteilt war. Und ich dann mit einer fetten Gehirnerschütterung dann aus Afrika wieder nach Hause musste. Aber ja, ich habe das gut
Und
überstanden.
erzählen das vor allen Dingen heute relativ unbekümmert. Aber ließ sich das damals für Sie wirklich so abschütteln? Also wenn man das erlebt hat, kann ich mir vorstellen, dass man sich dann doch trotzdem erstmal mit einer gewissen Vorsicht dann beim nächsten Mal auf den Sattel setzt oder vielleicht da Bedenken erstmal mit sich rumträgt.
Naja, so schlimm war das jetzt vom Bedenken her nicht, weil ich habe einfach den Vorteil, dass ich nach vorne gucke. Aber schon mir Gedanken mache, warum das passiert ist. Ich wusste, das war einfach, mein Motorrad war falsch beladen und ich hätte vielleicht auf mich hören sollen und nicht auf die Jungs in dem Fall. Dann muss man das einfach als Erfahrung nehmen. Und wenn man, glaube ich, weiß, warum es passiert ist und das dann beim nächsten Mal besser machen kann, dann hat man da auch nicht so diese große Angst, es wieder zu probieren.
Eben haben wir gehört, dass die Begeisterung für den Motorsport bei Jutta Kleinschmidt schon sehr früh da war. Sie hat sich auch sehr jung mit 18 das erste Mal auf den Weg nach Afrika begeben, um der Rallye Dakar zumindest nahe zu sein. Und auch später ist sie dann nochmal mit Mitte 20 dabei gewesen, erstmal als Touristin. Wie kann ich mir das vorstellen, als Touristin an der Rallye Dakar teilzunehmen?
Ja, das war schon eine verrückte Idee, weil das hat natürlich niemand gemacht. Also ich habe mir einfach überlegt, ich fahre dahin, ich will diese ganze Veranstaltung sehen. Und da gibt es ja Tages-Bivouacs von einem zum anderen, wo dann die Rallye auch sich immer wieder trifft, übernachtet, dann gibt es die nächste Tagesetappe. Und mein Vorhaben war wirklich von Bivouac zu Bivouac zu kommen, was schon sehr ambitioniert war, weil zu der Zeit gab es kein Mobiltelefon oder irgendwelche GPS-Geräte und die Straßen in Afrika waren auch keine Straßen, das waren bestenfalls Schotterwege. Aber ich denke, wenn man jung ist, denkt man gar nicht so viel drüber nach. Wenn man was machen will, macht man es einfach. Und das ist sicherlich vielleicht auch gefährlich, aber auf der anderen Seite, glaube ich, machen das alle, die irgendwas ganz Neues machen, was noch keiner gemacht hat. Und ich habe das dann auch gemacht und ja, habe wahnsinnig viel erlebt auf dieser Reise. Habe es dann auch meistens ins Bivouac geschafft, nicht immer. Haben mich teilweise natürlich auch verfahren, wo es hätte zu Ende sein können, wo man hätte auch verdursten können, aber hatte dann Glück. Und bin viel von der Rennstrecke trotzdem gefahren, weil es gar keine anderen Wege gab. Also es war eine Wahnsinnserfahrung, ein Riesenerlebnis. Und als ich dann nach 3 Wochen da unten an diesem Lake Rose, wo ja dann immer das Ziel der Dakar Rally war, früher stand und sah dann so ein paar, die da angekommen sind, nur 30% haben es ja überhaupt geschafft, das Ziel zu sehen. Ja, dann war ich einfach so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich will dieses Rennen auch unbedingt in Wertung fahren. Und so ging das eigentlich los.
Und Sie hatten vor allen Dingen damals ja auch nur irgendwie so eine Karte dabei, die man sich da irgendwie an der Tankstelle, möchte ich fast sagen, kaufen kann. Wie hat das funktioniert, dass Sie sich da nicht andauernd verfahren haben?
Naja, das war die große Herausforderung. Ich habe viel gelernt über Navigation. Also man muss wirklich gut planen. Ich habe dann viel mit Himmelsrichtungen gearbeitet, mit Kompass in die Richtung und dann geguckt, wo findet man, wenn man Offroad, viel Offroad gefahren ist, wieder eine Straße, die kreuzt, wo man dann wieder ungefähr weiß, wo man ist. Also es war schon sehr abenteuerlich. Ich glaube, wenn das meine Kinder, die ich nicht habe, machen würden, würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Aber damals hat man darüber auch nicht so nachgedacht.
Sie haben gesagt, Sie wussten dann ab dem Zeitpunkt spätestens, Sie wollen das unbedingt machen. Wie schwierig war es denn dann, diesen Wunsch umzusetzen, diesen Einstieg in den Motorsport hinzubekommen?
Der Einstieg ist halt das Schwere, weil man hat ja keine Unterstützer. Also ich habe dann 100 Firmen angeschrieben, wo ich gedacht habe, die passen richtig gut zu mir und die geben mir ganz bestimmt ein bisschen Budget dazu, dass ich mir diese Teilnahme an der Dakar Rally finanzieren kann. Aber da habe ich dann von vier überhaupt nur eine Antwort bekommen. Das waren alles freundliche Absagen mit viel Glückwünschen. Das ist natürlich der schwere Punkt. Und ich habe aber dann alles Geld, was ich verdient habe, ich habe damals schon als Ingenieur gearbeitet bei einer großen Autofirma, und das Geld plus zusätzliche Jobs. Ich habe dann noch Party-Service gemacht und ich habe auch schon angefangen, Reisen zu organisieren für andere. Also alles, wo ich nur irgendwie Geld verdienen kann, habe ich zusammengespart, um mir diese erste Teilnahme auf dem Motorrad ohne Mechaniker, ohne alles überhaupt finanzieren zu können. Und dann in kleinen Schritten bin ich dann einfach gewachsen. Nach meiner ersten Teilnahme, die war leider nicht so erfolgreich, weil ich ein bisschen Pech hatte. Man hat mir leider Diesel in meinem Motorrad getankt, das hat es nicht so gut vertragen. Aber egal, da war ich dann erstmal pleite für 3 Jahre, bis ich mir meine zweite Teilnahme finanzieren konnte. Also
ja, Sie haben das
man kämpft sich da durch, ja.
Sie haben das Motorrad ja auch selbst in der Küche, glaube ich, zusammengebaut, ne?
Ja, das war mein allererstes. Ich hatte kein Geld, um mir ein Rennmotorrad zu kaufen, und ich hatte auch keine Garage. Ich habe das dann in meine Dreizimmerwohnung mit dem Aufzug hochgebracht, die Teile, alles zusammengebaut und dann nachts klammheimlich wieder hinuntergebracht. Ja, man wird halt dann erfinderisch.
Sie sind ja heute auch unter anderem Keynote-Speakerin und Management-Trainerin. Und man kriegt ja schon ein bisschen so einen Eindruck, was Sie eben natürlich aus Ihrer Erfahrung aus der Zeit als aktiven Zeit als Rennfahrerin da mitgeben können. Wobei ich mich da auch frage, das hat ja natürlich auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Also wir haben Sie jetzt als sehr angstfreie Person vorgestellt, die sich dann eher von Rückschlägen dann noch motivieren lässt. Andere aber werden dadurch ja komplett demoralisiert. Im letzteren Fall ist es dann wahrscheinlich auch schwierig, gegen seine eigene Natur anzugehen, oder?
Ich weiß es nicht. Es ist sicherlich eine Art, wie man die Sache angeht und wie man, ich sage jetzt mal, die Rückschläge oder Misserfolge einordnet. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Mir persönlich hat es wirklich sehr geholfen, wenn ich mal das eine oder andere nicht geschafft habe, weil waren viele, viele Punkte dabei oder auch Rückschläge gehabt habe oder auch in totalen Krisen war, weil ich mir dann einfach überlegt habe, wie komme ich da denn jetzt raus und was kann ich denn jetzt noch tun? Und zum Beispiel manchmal hat mich das da zu sehr, ja, ich sage jetzt mal, auch ganz neuen Wegen geführt, die ich vielleicht gar nicht eingeschlagen hätte, wenn ich in diese Krise gar nicht gekommen wäre. Ich glaube, wenn ich diese Geschichten erzähle, ich erzähle viele aus meiner Erfahrung, dass ich damit Menschen motivieren kann, ähnlich damit umzugehen. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden und kann auch jeder für sich selber entscheiden.
Gibt es da auch etwas, was Sie besonders Frauen mitgeben, um sich eben in Männerdomänen, auch wenn ich das eigentlich ein blödes Wort finde, aber irgendwie hält sich das ja, zu behaupten?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, was mir wirklich sehr geholfen hat, ist erstens mal, dass ich dieses Selbstvertrauen habe, mir aber auch aufbauen musste, wie jeder andere auch, dass ich sage, ich kann das auch. Warum soll ich das nicht können? Also man muss sich selber mal hinterfragen, was man wirklich will. Und dann die nächste Frage ist, was brauche ich denn, damit ich das kann? Was mir sehr geholfen hat und ich glaube, wo ich auch besser war als Konkurrenten im Motorsport, ich habe mich akribisch vorbereitet. Also ich habe wirklich immer gesucht, wo kann man noch irgendetwas finden, was die anderen vielleicht noch nicht machen, wo ich besser sein kann oder mir dann dementsprechend noch ja, einen Vorteil rausholen kann, weil ich das dann mache und die anderen machen es nicht. Weil gut sind alle, ja, im Motorsport, die in diesem Level fahren, die sind alle gut, weil sonst wären sie nicht da. Also insofern muss man da schon sehr erfinderisch sein. Ich habe versucht, auch mit der Navigation besser zusammenzuarbeiten mit dem Beifahrer. Wo können wir da profitieren, was die anderen vielleicht noch nicht machen? Ich habe versucht, auch am Fahrzeug fitter zu sein, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, dass ich das es wirklich schnell reparieren kann. Es gibt viele Felder auch in einem Motorsport, wo man diese kleinen Lücken finden kann, und die findet man eben auch vielleicht in seinem privaten oder auch im beruflichen Leben.
Aber da bestätigt sich doch irgendwie auch wieder diese alte Annahme, dass man als Frau dann irgendwie doch besser sein muss als Männer, um den gleichen Erfolg zu haben.
Das kann man jetzt so sehen, aber ich glaube, wenn ein Mann das macht, dann ist er eben auch noch mal besser wie andere Männer. Und es schadet ja auch nichts. Aber diesen Tipp kann man natürlich jungen Frauen und auch älteren Frauen, egal, Frauen geben, die in einer Männerdomäne arbeiten, um dieses Selbstbewusstsein vor allem zu haben, dass sie durchaus genauso gut und eben auch besser sein können als die Männer im gleichen Feld.
Sagt Jutta Kleinschmidt, die auch nach wie vor als Rennfahrerin aktiv ist in der Extreme E. Was ist das für eine Rennserie?
Ja, das ist eine ganz neue Rennserie, letztes Jahr gestartet. Und zwar ist das eine Rennserie mit voll batterieelektrischen SUVs, was zum ersten Mal ja überhaupt stattfindet im Offroad-Bereich. Also die Autos schauen genauso aus wie die Autos, die wir jetzt zum Beispiel bei den Langstreckenklassikern wie der Dakar Rally benutzen. Fahren natürlich nicht so weit, weil sie ja batterieelektrisch sind. Aber springen und ist super spektakulär. Die Strecken sind natürlich etwas kürzer. Und was auch noch ganz toll ist an der Serie, ist, es sind 50% aller Fahrer sind Frauen und 50% sind Männer. In einem Team fährt immer eine Frau und ein Mann. Jeder fährt eine Runde, dann gibt es einen Fahrerwechsel und die Gesamtzeit von beiden Runden wird genommen. Und dann gibt es Finale, da fahren wir dann alle gegeneinander. Das ist super spektakulär, weil dann wir auch noch ineinander fahren und gegeneinander kämpfen. Und in jedem Veranstaltungsort findet auch noch ein Projekt statt, was dem Umweltschutz helfen soll.
Sie sind ja, um jetzt nochmal auf diese Mann-Frau in einem Team-Geschichte zu kommen, Sie bilden ja zusammen mit dem amtierenden Rallye-Dakar-Gewinner Nasser Al-Attiyah ein Team. Wie ist denn das dann, wenn so zwei gestandene Rennfahrercharaktere da aufeinandertreffen? Gibt es da nicht so eine Situation, wo vielleicht die eine oder der andere das dann doch irgendwie besser weiß und sagt, Mensch, jetzt muss ich aber, reiß dich mal ein bisschen zusammen?
Das gibt es aber im positiven Sinn. Natürlich gibt es Sachen, wo der eine besser macht und man dann von dem anderen lernen kann. Also das ist doch super. Also das ist eigentlich auch der Riesenvorteil an dieser Serie, weil nur zusammen hast du Erfolg. Das ist eigentlich wirklich Teambildung pur. Das fängt an bei der Abstimmung des Fahrzeuges, aber auch im Rennen. Dadurch, dass die Rennen relativ kurz sind und man heute ja auch irrsinnig viele Möglichkeiten hat, alle Daten aufzuzeichnen, kann man sehr, sehr viel auch vom Fahrstil des anderen lernen. Und da sieht man, ah, da war der besser, ah, da war ich besser. Und dann versucht man das natürlich zu kombinieren, um die beste Runde hinzulegen. Also es ist sehr positiv. Und das Schöne ist, Nasser und ich, wir schätzen uns auch sehr. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und insofern funktioniert das sehr gut.
Das klingt ja auch irgendwie so wie das bessere Konzept im Vergleich zu althergebrachten Rallyes. Also Sie sagen, Umweltbewusstsein steht ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Das geht wahrscheinlich dann auch schon mit den E-Rennwagen einher. Dann diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Versuchen Sie da tatsächlich durch solche Regelungen dann auch Vorbildcharakter zu entwickeln oder vielleicht eine Vorbildstrahlkraft zu entfalten?
Ja, das war auch ein bisschen der Grund, warum ich wieder Rennen fahre. Ich bin ja dann auch eine Weile gar nicht mehr Rennen gefahren, sondern ich war ja auch als Präsidentin der Cross-Country Commission zuständig, sogar für die Regularien bei diesen Rennen, die ich früher gefahren bin. Und habe da übrigens auch ein neues Regelwerk eingeführt, wo dieses Jahr zum ersten Mal auch ein elektrisches Fahrzeug mitgefahren ist.
Bei der Rallye Dakar.
Bei der Rallye Dakar dieses Jahr mitgefahren, sehr, sehr erfolgreich mit, ich glaube, 4 Etappensiegen. Also es tut sich da einiges im Motorsport, weil der Motorsport muss auch nachhaltig und umweltfreundlich werden. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und deswegen hat mich diese neue Serie also so sehr interessiert, eben wegen Gender-Gerechtigkeit Equality und eben auch Sustainable Technologien, was ich ja liebe. Als Physikingenieur interessiere ich mich ja auch sehr für diese neuen Technologien. Also insofern war das für mich natürlich eine ganz tolle Herausforderung, selbst da mitzumachen und selbst mitwirken zu können.
Wie empfinden Sie denn persönlich jetzt den Unterschied zwischen einem Rennwagen, also einem E-Rennwagen und einem konventionellen Verbrenner? Sie haben ja vorhin auch so ein bisschen Ihre Leidenschaft für Motoren beschrieben. Das ist ja natürlich schon ein Unterschied.
Ich muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich mir, naja, vielleicht ist der Unterschied ziemlich groß. Ich bin ja dann auch noch nie so ein, ich sag jetzt mal, SUV im Gelände so gefahren wie die Verbrennungsmotoren. Aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Man hat eigentlich einige Vorteile sogar. Und zwar, der größte Vorteil ist sicherlich auch die Beschleunigung. Also jeder, der mal ein E-Auto ausprobiert hat, sieht ja, wie der von unten wegzieht. Das Drehmoment ist gigantisch. Und dass man eben auch nicht schalten muss und auch nicht darauf achten muss, dass man in der entsprechenden richtigen Drehzahl ist. Ich bin ja auch viel Turbos gefahren. Da muss man so immer ganz genau aufpassen, dass man ja nicht in der falschen Drehzahl ist, weil sonst hat man Leistungsverluste. Das spielt ja alles überhaupt gar keine Rolle. Also man gibt Gas und bremst und das war's. Und fahrwerksmäßig sind die sehr ähnlich dann abgestimmt. Also da merkt man eh kaum einen Unterschied, außer dass das Fahrzeug ein bisschen schwerer ist durch die
Aber der Sound
Batterie.
ist auch noch anders.
Ja, das stimmt natürlich. Der Sound ist anders. Ja, das ist natürlich etwas eher für den Zuschauer als für den Fahrer selber. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich drin sitze, ist mir das eigentlich egal. Also im normalen Rennauto mit Verbrennungsmotor haben wir eigentlich ja auch immer diese Intercom mit dem Beifahrer, diese Kommunikation, also Ohrstöpsel drin, dass man den Motorgeräusch eh kaum hört, weil du willst ja den Beifahrer hören, weil sonst würdest du den nicht mehr verstehen. Also da spielt das eh kaum eine Rolle. Und das E-Auto summt auch. Es ist nicht so, dass gar kein Geräusch ist. Also man kriegt schon ein Geräuschfeedback von, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger Gas geben oder bremsen, dann summt es halt ein bisschen mehr oder weniger, also es summt so ein bisschen. Aber natürlich für den Zuschauer ist das ein bisschen anders, vor allem auf der Rundstrecke, das sieht man ja bei der Formel E, da fehlt vielleicht noch ein bisschen das Motorgeräusch. Aber wenn man jetzt die Bilder sieht, ich sage jetzt mal von der Dakar Rally oder auch von Extreme E, das ist schon spektakulär. Wir leben ja eher von den Sprüngen und von den Überholmanövern und vielleicht auch mal gerade bei der Extreme E, dass wir uns gegenseitig ein bisschen ins Auto fahren. Und da fehlt der Sound eigentlich am wenigsten.
Das ist dann wie so Autoscooter-Gefühl, wenn sie sowieso
Ja, so ein
dann sich auch
bisschen,
gegenseitig
ja.
da so ein bisschen anrumsen. Summt durch die Wüste, sehr schön. Wir haben heute Vormittag einen Einblick in das Leben und die Karriere von Rennfahrerin Jutta Kleinschmidt bekommen, von vielen spannenden Momenten erfahren. Und die sind anscheinend auch Stoff für Hollywood. Stimmt es, dass Steven Spielberg ihr Leben verfilmen möchte?
Also, ich habe meine Rechte an Steven Spielberg abgegeben für einen Spielfilm basierend auf einer wahren Geschichte. Und das Drehbuch ist bereits geschrieben dazu. Das basiert übrigens auf meinem Buch. Und dann ist es jetzt soweit, dass nach einem Direktor geguckt wird, der das dann ja, umsetzt. Und ja, und hoffentlich wird es was. Also, es sieht sehr gut aus.
Und sind Sie da auch involviert oder Sie haben jetzt einfach die Rechte abgegeben und sind dann mal gespannt, was passiert?
Nein, ich bin Co-Produzent bei den Dreharbeiten auch voll dabei und ich darf dann auch die ein oder andere schnelle Fahrtszene selber machen. Allerdings natürlich bin ich dann der Double für die Schauspielerin, die mich spielt. Das ist ja klar.
Und war das dann so, irgendwann hat mal das Telefon geklingelt und jemand hat gesagt, hallo, ich bin Steven Spielberg, ich würde gerne Ihr Leben verfilmen?
Nein, es war ein bisschen anders. Und zwar kam ein junger Produzent aus LA auf mich zu und hat dann gefragt, ob er meine Rechte für ein Jahr haben dürfte, es großen Filmfirmen anzubieten. Und dann habe ich ihm gesagt, du kannst es 3 Jahre haben, weil in einem Jahr passiert eh nichts. Und habe eigentlich da gar nicht so ja, viel Hoffnung drauf gelegt. Und dann nach einiger Zeit kam er wieder und hatte 3 große Angebote auf dem Tisch. Und einer davon war Spielberg. Und ja, die haben dann zugeschlagen. Und das war natürlich eine tolle Überraschung, hat mich wahnsinnig gefreut.
Spannend. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und das kann ich vielleicht noch zum Ende verraten. Sie werden dieses Jahr 60. Sie haben uns auch erzählt, mit wie viel Spaß Sie bei der neuen Rennserie dabei sind, bei der Extreme E. Könnte es für Sie theoretisch auch noch mal ein Zurück zur Rallye Dakar geben?
Aber man weiß nie, was die Zukunft gibt. Das müsste dann auch was Nachhaltiges sein. Projekte mit neuen Technologien interessieren mich natürlich. Und ich bin immer für alles offen. Und ich glaube, ich bin auch ein gutes Beispiel, dass man nicht schon so früh das Handtuch schmeißt, sondern einfach auf sich hört und sagt, solange man noch gesund ist und fit ist, kann man praktisch alles machen.
Jutta Kleinschmidt, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Projekten und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.